Wann ist ein Mann ein wahrer Mann? Von Byron Forrest Yawn. Kapitel 18. Integrität. Sei der Mann, den andere in dir sehen. Die Geschichte spricht durch das Licht auf unerbittliche Weise. Es beinhaltet diese besondere und göttliche Qualität, welche dem reinen Licht zu eigen ist. Und genau aus dem Grund, weil es vollständig Licht ist, wirft es oft seinen Schatten an Orte, an denen Menschen bis dahin Strahlen erblickten. Von demselben Mann erzeugt es zwei unterschiedliche Erscheinungen. Die eine greift die andere an und vollstreckt Gerechtigkeit an ihr. Victor Hugo in Les Misérables, Die Elenden. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht setzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. 1. Korinther 4, die Verse 3 bis 5. Einen Vater auf tragische Weise zu verlieren, ist wie eine wegbrechende Stütze im Leben. Die lebenslange Unterstützung in deinem Dasein wird brüchig und stürzt ein. Es ist tatsächlich wie ein Kollaps, wenn all diese Realitäten plötzlich über dich hereinbrechen. Trauer ergreift uns, wenn unsere Herzen sich ausstrecken zu der harten Wirklichkeit des Todes. Er war 50, ich war 26. Es war am Anfang meines Lebens. Er stand mitten im Leben. Ich weiß, es klingt wie ein Klischee, aber ich wusste wirklich nicht, wie sehr ich diesen Mann liebte und von ihm abhängig war, bis er gegangen war. Keiner von uns wusste das. Niemand wird es je tun. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an ihn denke. Es gab viele Dinge, die mich in den Monaten nach seinem Tod unvorbereitet trafen. Seine Immobilien abzuwickeln war eines davon. Die geschäftliche Seite des Todes ist wie ein gefühlloser Besucher, der sich mit offenen Händen beim Begräbnis zeigt. Er kommt nicht zum Trost, sondern als Bittsteller. Mitten in all dem Schmerz der Familie musst du deine fünf Sinne beisammenhalten und jede Menge finanzieller Entscheidungen treffen. Einen Sarg kaufen, die Sterbeurkunde besorgen, Zusammentragen von Versicherungserträgen, die Ausführung des Testamentes, Schulden begleichen, Testamentsabschriften, Aufwendungen von Besitz und Fonds, Grundbesitzabgaben. Zusammen mit meiner Mutter und einem Freund der Familie hatte ich Treffen mit Bankern, bei Finanzinstituten, Versicherungsagenten und einer Menge anderer Leute, die sich bemühten, die unüberbrückbare Kluft zwischen trauernden Menschen und Klienten zu überwinden. Mut ist eine Kiste voller Erinnerungen. So schwer das alles war, ist dies doch kein Vergleich zu der Abwicklung des persönlichen Besitzes meines Vaters. Des Weiteren, so schmerzhaft es für die Kinder auch ist, können sie doch nie den Schmerz ihrer Mutter begreifen. Wirklich schmerzhaft war es für mich, meine Mutter dabei zu beobachten, wie sie langsam realisierte, dass Hemden und Schuhe aus den Schränken ausgeräumt werden mussten. Doch ihre wahre Kraft zeigte sich, als sie es tatsächlich tat. Es ist wie der Versuch, die Erinnerungen aus ihrem Herzen zu reißen. Sie verschwinden nicht so einfach. Sie nehmen Besitz von bestimmten Gegenständen und halten ein Leben lang an. Man sitzt stundenlang da und starrt widerstrebend auf Dinge, die ohne die Person, die ihnen eine Bedeutung gab, weder Hand noch Fuß haben. Liebe sieht man in einer Frau, die einen Stapel Hemden ihres verstorbenen Mannes im Arm hält und daran riecht. Mut ist, sie einzupacken. Unausweichlich kam der Tag, an dem wir sein Büro auflösen mussten. Zu diesem Anlass flog ich in die Stadt, um an der Seite meiner Mutter zu sein. Ich erinnere mich, wie wir vor seinem Büro standen und uns darauf vorbereiteten, es auszuräumen. Aber passt ein Leben in Kisten? Ich bete dafür, dass mein komplettes Ich nicht in ein paar erbärmliche Boxen passt. Diese unerträgliche Tür war seit Wochen geschlossen geblieben. Die Endgültigkeit dieser Aufgabe war zu schwer zu ertragen. Daher hatten wir sie so lange wie möglich hinausgezögert. Es war das bittere Ende. Es gab nur wenige Schwellen, die so schmerzlich zu überschreiten waren. Wir standen im Korridor vor seinem Büro und schauten auf das Schild. Dr. Victor Yawn, Arzt. Ich habe es schon 1000 Mal gesehen, ihm aber nie diese Aufmerksamkeit geschenkt. Du wirst aufmerksamer, wenn du auf der anderen Seite eines Lebens stehst. Wir sehen so viele kleine Dinge als selbstverständlich an. Dieser Name war Bestandteil meines ganzen Lebens. Durch Gottes Gnade war ich Dr. Victor Yawns Sohn. Mein Leben ergab überhaupt keinen Sinn ohne das. Es war eine unglaubliche Reise der Gnade. Beim Betrachten des Namensschildes rutschte meine Mutter an der Wand hinunter und sagte: Ich kann nicht hineingehen. Mach du das. Ich nehme an, es war die Schwere dieses Augenblicks. Einige Erinnerungen kann man nicht so einfach wegschieben, und andere verdienen es, unbehelligt zu bleiben. Ich ging hinein und schloss die Tür hinter mir. Ich stand nun von Angesicht zu Angesicht den Überbleibseln aus dem Leben meines Vaters gegenüber. Schubladen wurden geleert. Dokumente wurden sortiert. Bilder abgehängt. Bücher aus dem Regal genommen. Liebgewonnene Gegenstände von seinem Schreibtisch und der Anrichte kamen in Plastikcontainer. Ich hatte die Hälfte davon kaputt gemacht, als ich jung war. Sie waren ein kleiner Teil meiner Kindheit. Ich packte seine Praxis ein und trug sie Kiste für Kiste zu unserem Kombi. Was steckt hinter einem Leben? Ich erinnere mich noch deutlich daran, als ich am Ende des Tages einen verschlossenen Aktenschrank hinter seinem Schreibtisch in Angriff nehmen wollte. Es kam mir seltsam vor, denn es war das einzige verschlossene Teil in seinem gesamten Besitz, den ich bisher gesehen hatte. Diesen Schrank zu öffnen, war also buchstäblich das Letzte, was ich noch zu tun hatte, in dem langen Prozess, sein Leben abzuschließen. In diesem Moment war mir, als wäre das gesamte Leben meines Vaters in diesem verschlossenen Aktenschrank versammelt. Das Einzige, was jetzt noch zwischen seinem Leben und Vermächtnis stand, war dieser Inhalt. Ich weiß schon, dass das eine völlig pathetische Vereinfachung für 5 Jahrzehnte ist. So viel mehr ist in die abschließende Einschätzung eines Mannes involviert. Aber in diesem Augenblick war es ein konkreter Weg für einen Sohn, einen Abschluss zu finden. Das Begräbnis war lange vorbei. Aber dieser Moment war die wahre Gedenkfeier. Ich hatte eine Menge Messingschlüssel aus den Schubladen seines Schreibtisches hervorgeholt. Erst der 10. passte dann. Lügen und Beerdigungen. Auf einer Beerdigung werden mehr Heucheleien verbreitet als bei jeder anderen Gelegenheit. Sie werden den Redenden abgerungen, wenn sie sich letztendlich mit den verborgenen Trugbildern des Charakters einer Person auf deren Beerdigung befassen müssen. Die Leute verbringen ein Leben lang damit, die Wahrheit über sich selbst zu überspielen oder zu ignorieren. Freunde und Familie, die ihr Leben damit zugebracht haben, bei diesen Vortäuschungen mitzumachen, halten bis zum Ende an diesen Heucheleien ihrer Lieben fest. Zum Zeitpunkt der Beerdigung entsprechen die Darstellungen der Toten kaum noch den eigentlichen Menschen, derer gedacht wird. Die Trauergäste blättern im Programmheft, um sicherzustellen, dass sie am richtigen Ort sind. Wenn wir zu Lebzeiten nur zur Hälfte die Menschen wären, wie andere sie auf der Beerdigung beschreiben, würden wir wohl ein Leben führen, das solche Beiträge nicht erfordern würde. Es ist ein bizarres Verhalten von Höflichkeit, das den Hinterbliebenen da präsentiert wird. Aber der Wirklichkeit erweist man damit einen Bärendienst. Wir sollten unsere Meinung früher äußern. In dem Moment, wenn die Leute bei der Beerdigung auf den Verstorbenen herabblicken und nette Dinge sagen, ist die Wahrheit über das, was sie waren, trotzdem bekannt. Sie können einen Strauß netter Worte über die Wirklichkeit legen, aber sie werden die Wahrheit über sie nie verdecken. Ich habe in meinem Dienst bei vielen Beerdigungen gepredigt. Diese heikle Balance zwischen Wahrheit und Ehre ist eine ernüchternde Verantwortung. Die Witwen und Kinder sitzen mit gebrochenem Herzen wenige Meter von dir entfernt und du wägst deine Worte vorsichtig ab. Die Familien übergeben dir die Geschichte ihres Geliebten in Fakten, Anekdoten, Zeitachsen, Bildern und Erinnerungen. Deine Aufgabe ist es, Jahrzehnte eines Lebens in ein paar abschließenden Sätzen zusammenzufassen. Sie reichen dir die leere Seite des letzten Kapitels eines Lebens und bitten dich darum, es zum Abschluss zu bringen. Dabei ist das Ende bereits geschrieben. Sie waren so, wie sie waren, ganz gleich, was du sagst. Es gibt nichts Beeindruckenderes als ein Leben, das für sich selbst spricht. Ein Leben, das seine eigene Danksagung ist. Ein Leben, das eine Übersetzung für Integrität ist. Mehr als einmal habe ich den Verstorbenen öffentlich dafür gedankt, dass ich nicht dazu gezwungen war, mir am Ende ihres Lebens etwas auszudenken. Das Ende kann ohnehin nicht neu geschrieben werden. Du kannst es aus Höflichkeit ignorieren, aber du kannst es nicht ändern. Je widerspruchsfreier ein Leben ist, desto leichter fällt die Predigt zum Begräbnis. Das beste Begräbnis predigt sich selbst. An jedem Tag, den wir erleben, tragen wir schon das letzte Kapitel unseres Lebens mit uns. Es ist unsere nächste Entscheidung. Wir sind das Mosaik aus jeder Entscheidung, die wir je getroffen haben. Wenn wir sterben, drücken wir auf Drucken. Du hast die Geschichte deines Lebens Augenblick für Augenblick geschrieben. Nicht der Prediger oder geliebte Menschen. Sie entsteht nicht durch die ehrenvolle Erwähnung der Leistungen, des finanziellen Wertes oder des Besitzes. Andere werden mehr leisten als du. Wenn du das Glück hast, Werte zu hinterlassen, werden Menschen, die dich liebten, um das Geld kämpfen, das du zurücklässt. Dein Besitz wird in Kisten jeder Form und Größe passen. Das wahre Fazit handelt von deiner Integrität, welche Art von Mann du warst. Das Letzte, was über dich geschrieben wird, ist die Übereinstimmung zwischen dem, was Leute von dir denken, und dem, wer du wirklich warst. Was deine Familie tatsächlich erbt, ist die Wahrheit. Vor nicht allzu langer Zeit predigte ich auf der Beerdigung eines Familienoberhauptes in unserer Gemeinde. Seine Frau und er waren über 65 Jahre verheiratet gewesen. Er war ein tiefgläubiger Mann. Sein Leben predigte seine eigene Beerdigung. Ich hatte ihn während seines fortlaufenden Gesundheitsverfalls begleitet, als er im Krankenhaus aus- und einging. Es gab noch einiges, was ich ihm sagen wollte. Worte der Dankbarkeit, aber er war am Ende nicht mehr bei Bewusstsein. Also schrieb ich ihm einen Brief und las ihn bei der Beerdigung vor. Hier ist, was ich geschrieben habe. Lieber Mark, Danke für die letzten 10 Jahre. Aber noch viel mehr danke ich dir für die 78 Jahre davor. Ich weiß, ein Mann ist nicht so sehr wegen einzelner Ereignisse bekannt, sondern vielmehr für die Summe seines Lebens. Danke für das gute Ende deiner Geschichte. Und danke für die 40 Jahre an der Community Bible Church, geprägt von deiner Treue. Danke für das Paar Schultern, auf denen viele Männer wie ich stehen. Ein Fundament, auf das man bauen kann, und ein Vermächtnis, nach dem man sich ausstrecken kann. Schon bald, inzwischen ganz ohne Zweifel, wirst du hören: Recht so, du guter und treuer Knecht. Aber ich möchte dich von den guten Dingen im Fahrwasser deines Lebens wissen lassen. Ich will dir sagen, dass du gut gelaufen bist und noch besser geendet hast. Ich weiß, dass in diesen letzten Tagen deine Nützlichkeit verloren gegangen schien. Ich versichere dir, dass das nicht der Fall war. Sie hatte nur die Form gewechselt. Denn du hast getan, was du konntest, mit dem, was du hattest, als du es noch konntest. Glaube mir, dein Leben wird noch jahrelang nachwirken. Heute werden Seelen für Christus in der Gemeinde gewonnen, deren Fundament du mitgelegt hast. CBC hat seine erste Liebe nicht verlassen, weil du die deine nie verloren hast. Viele unzählige Menschen haben sich an der guten Balance erfreut zwischen Gnade und Wahrheit, die ein Kennzeichen deines Lebens war. Wann immer ich es fühle und die gute Gemeinschaft des Leibes Christi höre, vernehme ich deine Stimme. Es gab viele Dinge, die du mich gelehrt hast. Zu viel, um sie alle aufzuzählen. Aber ich habe dich einmal gefragt, was du anders machen würdest, wenn du alles noch einmal tun könntest. Ich erwartete etwas über Entschlossenheit und Disziplin und war überrascht, etwas über Schwachheit, Zittern und Angst zu hören. Du hast bekannt, dass du mehr gebetet hättest, als du es getan hast. Dass du zu viel in deiner eigenen Stärke getan hast. Diese Worte haben in meinen Ohren nachgeklungen. Ironischerweise ist es so, dass, wenn ich deinen Errungenschaften entsprechen will, ich mich von meinen eigenen abwenden muss. Mark, ich danke Gott dafür, dass du so treu warst. Dass du nicht abgeirrt bist oder den Namen Christi beschämt hast. Dass du zu einem guten Ende gekommen bist. Ich weiß, dass du all diesen Dingen, die hier auf deiner Beerdigung gesagt werden, widersprechen würdest. Das habe ich am meisten an dir geliebt, deine Demut. Du hast all diese guten Dinge, über die wir heute reden, abgelehnt und bist zu Christus geflohen, als du noch lebtest. Du bist das Kreuz der Gnade emporgestiegen und hast andere gelehrt, das Gleiche zu tun. Über 88 Jahre lang. Ich wollte dich wissen lassen, dass du nicht vergeblich gelaufen bist. Dies nur, falls du dir Sorgen darum gemacht hast, wie man sich deiner erinnern wird oder ob dein Leben einen Unterschied für das Evangelium gemacht hat, was eine Tatsache ist, oder ob es das für viele Jahre noch tun wird. Du hast die Latte hochgelegt und den Weg abgesteckt. Die meisten von uns hier haben genügend Zeit ihres Lebens bis jetzt vergeudet. Du aber nicht einen einzigen Atemzug. Ich danke Gott, dass ich dein Leben nicht beschönigen oder irgendetwas davon wegdiskutieren musste. Dein Freund, Byron. PS: Lieber Mark, du gingst, bevor ich dir das vorlesen konnte. Also ignoriere es bitte und genieße deinen Lohn. PPS: Ich trage dir zu Ehren eine Krawatte. Ich bete dafür, dass jemand einen solchen Brief für mein Leben vorlesen kann. Ich bete dafür, dass meine Kinder keinen Schlüssel zu einem Raum finden, der Licht auf einen anderen Mann wirft als den, der ich vorgebe zu sein. Die Freude, nichts zu finden. In dem verschlossenen Aktenschrank im Büro meines Vaters fand ich nichts. Mit nichts meine ich medizinische Journale. Ich war noch nie so erleichtert, nichts zu finden. Dieses Nichts macht das Ende so stark. Er ist so gewesen, wie ich gedacht hatte. Bescheiden. Durchschaubar. Nicht perfekt, aber beständig. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, was ich auf seiner Beerdigung vor Monaten gesagt habe. Das spielt auch gar keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist der Inhalt eines Aktenschranks. Für ein Leben, das offen vor mir lag, war es nicht nötig, etwas von dem, was ich gesagt hatte, zu korrigieren. Du wirst einmal sterben. Vielleicht morgen. Vielleicht auf tragische Weise. Vielleicht in 40 Jahren. Deine Familie wird auf die eine oder andere Weise der Aufgabe gegenüberstehen, in der Hinterlassenschaft deines Lebens, wer du warst, zu graben. Weil du dann tot bist, hast du nicht die geringste Chance, das zu verhindern. Die Schutzmaßnahmen, welche die Wahrheit über dich verborgen haben, sind im Tod wirkungslos. Deine Kinder werden sich der Wahrheit über dich gegenübersehen. Mag sein, sie entdecken Dinge, die sie nie über dich gewusst haben. Sie stehen plötzlich in der einen oder anderen Weise vor einem verschlossenen Aktenschrank. Was werden sie dort finden? Lieber Dad, danke für dein gutes Ende.